Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hier ist der Fabi, heute aus der Nähe von Pittsburgh. Ja, richtig gehört. Ich bin in den USA auf einer NFL-Tour mit meinem Vater und mit meinem Bruder. Trotzdem habe ich es hinbekommen, den Bundesligaspieltag am Wochenende so gut wie möglich zu verfolgen. Heißt in Form von Live-Ticker viel, viel lesen, in Form von Artikeln, Spielberichten und natürlich die Highlights gucken. Daher gibt es heute von mir nicht zu jedem Spiel was. Mein persönliches Highlight-Spiel bzw. Top-Spiel war Werder Bremen gegen Union Berlin, weil es natürlich beide Mannschaften ein Stück weiter für mich im Mittelpunkt standen aufgrund der bisherigen Form. Die Unioner natürlich aufgrund der Negativserie, die sie die letzten 8 Spiele, wenn ich richtig informiert bin, hingelegt haben. Von daher war vielleicht spielerisch nicht wirklich viel zu erwarten. Allerdings der Einsatz kämpferisch, glaube ich, war für mich eigentlich ein Do-or-Die-Spiel beider Mannschaften. Am Ende des Tages die Bremer sich, glaube ich, verdient durchgesetzt. Natürlich muss man den Spielverlauf auch ein bisschen richtig im Detail klarstellen. Für mich die Unioner den leicht besseren Start. Allerdings muss man dann auch sagen, hat sich das ziemlich schnell neutralisiert. Die Bremer dann auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sie die Unioner auch wenig in Ruhe gelassen haben. Das heißt, versucht dann auch in der einen oder anderen Situation wirklich ins Pressing zu gehen, die Ketten einigermaßen eng zu gestalten. Und so war es dann für Union relativ schwierig, auch spielerisch zur Geltung zu kommen. Und würde dann auch sagen, das 1-0 von Union war dann ein Stück weit auch für die Unioner ein bisschen ein richtiger Schock, weil danach eigentlich meines Erachtens nicht mehr so viel kam. Und dann macht man sich natürlich in der zweiten Halbzeit das Leben auch noch selber schwer mit der roten Karte. Rani Khedira, absolute berechtigte rote Karte. Ich glaube, da stimmt ihr beide auch mit ein. Und Bremen hat das dann in Überzahl, fand ich, sehr, sehr gut ausgespielt und in Summe betrachtet dann auch die 3 Punkte verdient mit nach Hause genommen. Vielmehr würde ich, glaube ich, an eurer Stelle oder ihr beiden habt jetzt die Aufgabe, über die aktuelle Situation der Unioner zu sprechen. Ich denke, für Urs Fischer wird es langsam eng. Bezeichnet ein Stück weit auch unter der Woche der Auftritt, wenn dann der ein oder andere Spieler seine Unzufriedenheit auch am Trainer auslässt. Das hat ein Stück weit was mit Respekt zu tun. Er war ja suspendiert für das Spiel am Wochenende. Trotz alledem merkt man, dass es wohl so langsam sehr, sehr unruhig wird. Und ich gehe davon aus, dass ihr beide mit Sicherheit meine Frage beantworten könnt. Muss man jetzt schnell reagieren, um sozusagen den Turnaround wieder zu schaffen? Das heißt, einen neuen Trainer suchen oder ist nach wie vor Urs Fischer der Richtige?
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Sören, liebe Zuhörer. Ihr habt es schon mitbekommen anhand der Einleitung. Wir werden heute zu zweit die Aufnahme vornehmen. Fabi hat sich abgesetzt in den wohlverdienten Urlaub mit seinem Vater und seinem Bruder. Sei es ihm gegönnt und er hat schon einige schöne Bilder und Videos rumgeschickt, also ist nicht zu beneiden. Aber in der nächsten Woche wird der Fabi auf jeden Fall wieder in unserer Runde sein. Schöne Grüße auf jeden Fall erstmal. Gehen raus an Fabi und Sören. Ja, wir versuchen jetzt mal das Beste draus zu machen aus der Folge zu zweit heute.
Ja, erstmal hallo zusammen. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall gut hin, auch wenn natürlich Fabi so ein bisschen auch als Sparringspartner fehlt. Hat ja immer noch die ein oder andere steile These parat, aber ich glaube, das kriegen wir heute auch ohne ihn hin.
Ja, zumindest wird die ein oder andere, wie sagt man, der ein oder andere Giftpfeil aus Fabis Seite heute dich nicht direkt treffen, ne? Von daher.
Auch ganz schön, muss ich sagen. Ja, auch mal ganz schön, ja.
Ja, okay. Ja, also der Fabi hat uns, ihr habt es gehört in der Einleitung schon, eine kleine Aufgabe gegeben. Er geht direkt auf sein vermeintliches Topspiel ein. Werder Bremen gegen Union Berlin. Es war ja das Spiel, der beiden Teams, die momentan wirklich in einer Abwärtsspirale sind. Gerade die Unioner vor dem Spiel, jetzt schon 9 Spiele am Stück ungeschlagen in der Liga. Und da wollen wir mal versuchen, das Spiel so ein bisschen aufzurollen. Denn das Spiel am Wochenende ging auch wieder verloren bei den Bremern. Und ja, so, wo sollen wir anfangen bei dem Spiel?
Boah, ich glaube, wir müssen erstmal festhalten, dass es kein gutes Fußballspiel war. Gerade wenn wir jetzt mit den ersten 45 Minuten anfangen. Sehr ereignisarm. Es gab ja im Prinzip nur den einen Freistoß von Marvin Ducksch, der dann zum 1-0 der Bremer geführt hat durch ein Eigentor von Robin Knoche. Und sonst war es relativ highlightarm, würde ich sagen.
Ja, glückliche Führung, chancenarm, erste Halbzeit. Bremer konnten selbst nicht wirklich was dafür. Defensiv haben sie soweit gut gestanden. Nach der Führung merkte man bei Union schon so ein bisschen, ja, die Köpfe hängen gelassen. Und auch gerade in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich ähnlich weiter wie in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften waren bemüht, aber wirklich viel Zählbares in den Strafraum kam nicht wirklich bei rum, bei beiden.
Nee, gar nicht. Bei Union ist es irgendwie auch so in den letzten Wochen so ein bisschen der Trend, dass sie sich kaum Chancen rausspielen. Ich würde sagen, auch nach der roten Karte, halbe Stunde vor Spielende, ja, da ging erst recht nichts mehr. Ne? Sonst hätte man vielleicht noch ein bisschen denken können, Union kommt irgendwie noch vors Tor, aber nach der roten Karte mit 10 Mann wurde es dann schwieriger. Und dann hat ja Werder dann auch den Deckel relativ schnell dann auch drauf gemacht mit dem 2-0 von Marvin Ducksch. Und dann war das Spiel im Prinzip gelaufen. Und das ist vielleicht auch, worüber wir dann eben reden müssen, ist beängstigend, wie Union dann eben auch nach so einem 2-0 spielt oder generell spielt im Moment. Wenn man sieht, wie viel Qualität ja eigentlich im Kader ist, dass sie es nicht auf den Rasen bekommen. Ja, ist schon traurig auch.
Also gerade jetzt ja, ich meine, die letzten Wochen haben wir ja immer noch mal den ein oder anderen Lichtblick versucht hervorzuheben. Aber jetzt der Auftritt am Wochenende, ja, war wirklich schon, ja, wie sagt man so schön, besorgniserregend. Sowohl in der Offensive überhaupt nichts Zählbares bei rumgekommen. Hinten die Defensive auch seit Wochen mega fehleranfällig. Gerade das 2-0 kommt ein langer Ball von der Mittellinie. Der Punkt genau dazwischen, ich glaube, Bonucci und Knoche landet und Ducksch kann da frei dann über Renault heben. Also sind Sachen, die können einfach nicht sein am 10. Spieltag, aber liegt vielleicht auch ein bisschen daran, ja, die Mannschaft immer wieder von Spieltag zu Spieltag bunt durchgewürfelt, nie wirklich das Grundgerüst irgendwie mal gefunden. Ja, ich habe bei den Unionern, Fabi hat ja schon die Frage gestellt, ist Union bzw. Urs Fischer weiterhin noch der richtige Mann?
Tja, also was man glaube ich festhalten muss, dass sie sich natürlich durch den Transfersommer, ich hatte jetzt vor unserer Aufzeichnung eine interessante Statistik gelesen, sind in die Bundesliga gekommen mit einem Marktwert von 18 Millionen und den haben sie glaube ich, sie haben jetzt irgendwie 118 Millionen Marktwert. Das ist natürlich schon mal so, dass du dir Qualität eingekauft hast und du kaufst dir dann gleichzeitig natürlich auch Probleme ein, wenn es nicht läuft. Du hast Spieler wie Bonucci, Fofana, der sich auch nicht ganz so gut verhält, nicht unbedingt ein Teamplayer ist und du schraubst die Erwartungshaltung natürlich nach oben und wenn du dann solche Spiele ablieferst, bekommst du natürlich Gegenwind. Ich glaube nach wie vor, dass Urs Fischer der richtige Trainer ist. Nur es braucht einen Befreiungsschlag und die Frage ist, wann der kommt.
Und das Problem ist ja gerade, du sprichst die Szenen mit Fofana an, solche Sachen kannst du natürlich immer noch mal gut wegmoderieren, wenn du momentan auf einer Erfolgswelle schwimmst. Ich erinnere mich da an die letzten 2 Jahre, da ist Geraldo Becker auch das ein oder andere Mal ausgewechselt worden, war da auch überhaupt nicht von begeistert und hat da die ein oder andere Szene in Richtung Urs Fischer getätigt. Also das würde ich jetzt persönlich jetzt nicht so hochhängen. Man merkt schon, dass ja bei den Unionern die Nerven schon ziemlich blank liegen. Ne? Kevin Behrens wird ausgewechselt, tritt da die halbe Ersatzbank zusammen und auch der Fehler von Rani Khedira sieht da, dass er einen Schritt zu spät kommt. Vielleicht auch mangels Spielpraxis, dass er da noch hingeht, waren viele, ja versteckte vielleicht nicht, aber ziemlich aggressive Spielweise der Unioner in vielen Szenen, wo man schon gemerkt hat, oh ja, die sind alle mehr mit sich selbst beschäftigt. Ich glaube, mittlerweile ist der Negativlauf auch bei denen in den Köpfen angekommen.
Absolut. Und was ist die Lösung? Was ist die Lösung für den Negativlauf? Sie haben jetzt nächste Woche Frankfurt jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, wo man sagen kann, da kannst du dir Selbstvertrauen holen mit einem Sieg. Ich weiß nicht, ob es im Moment eher dahin geht, dass sie sich irgendwie in die Winterpause retten und dann nochmal verstärkt irgendwie den Fokus im Training legen. Noch würde ich sagen, Urs Fischer sollte man nicht austauschen, aber klar, desto gefährlicher es wird, gerade mit Blick auf den Abstieg, wird auch sicherlich die Patrone irgendwann eingelegt werden.
Ne? Mm-hmm. Es kursieren ja jetzt schon oder viele in den Foren schreiben ja schon, dass man man hat zwar den nächsten Schritt gemacht durch die Champions-League-Qualifikation, wollte dann halt den nächsten Schritt machen, dass man dadurch aber durch diesen einen Schritt im Kader, den weiter aufzustocken, was man ja auch zwangsläufig musste, aber so ein bisschen den Unioner Weg verloren hat, nicht mehr weitergegangen ist.
Ja, Wie du schon sagst, ich glaube, es waren einfach die Möglichkeiten da, mit natürlich auch finanziell, dass man ein bisschen Risiko gegangen ist. Ich glaube, und jeder Union-Fan wird einem klar sein, dass die Champions League, das ist nicht das, was du jede Saison erwarten kannst. Klar, die Mannschaft hat die Qualität, aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass jeder Union-Fan sagt, ja, okay, nächste Saison spielen wir wieder international. Und das kann natürlich die Stärke sein des Vereins, dass man weiß, wo man herkommt. Klar, man hat jetzt Top-Spieler einfach auch in den Reihen. Aber dass man da noch die Ruhe bewahrt, das ist nicht Union im Moment hat.
Ich meine, dass du Erfahrung zwangsläufig dir für die Champions League holen musstest oder wolltest, ist verständlich, aber die letzten Jahre haben die Union halt oft Transfers getätigt, hast dann halt viele satte Spieler geholt und ob die dann noch wirklich bereit sind, sich dann da wirklich voll reinzuhängen, sind halt auch schon in die Jahre gekommen, ist halt immer so eine Sache, ne?
Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, das kann ein Hindernis sein, dass du eben die Probleme halt eingekauft hast. Aber ich glaube nach wie vor an Robin Gosens, dass er nicht satt ist. Der will sich beweisen, auch in der Bundesliga. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Bonucci sicherlich noch die Ambition hat, leistungsmäßig Fußball zu spielen. Also ja, ich weiß nicht. Es ist Woche für Woche, wiederholen wir uns da. Irgendwie braucht diese Mannschaft einen Befreiungsschlag. Ob das jetzt zu satt daran liegt, dass die Spieler zu satt sind, ja, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben.
Ja, okay, gut, dann müssen wir mal schauen. Du hast es noch vergessen. Unter der Woche hat Union ja noch das Pokalspiel beim VfB Stuttgart. Ja. Lassen wir uns mal überraschen, wie es da dann ausschaut. Aber ja, irgendwie muss der Bock umgestoßen werden. Stuttgart ist natürlich auch undankbar momentan mit der guten Phase. Ja, Union wird uns auf jeden Fall die nächsten Wochen beschäftigen und ja, wirklich Aufschluss konnten wir jetzt auf Fabis Antwort, glaube ich, auch nicht geben. Aber ich glaube, da ist Oliver Runert, Urs Fischer, da sind einige Leute, denen momentan die Köpfe qualmen, die selber nicht so wirklich wissen, woran es denn letztendlich liegt. Gut, dann lass uns jetzt einfach mal weitermachen. Lass uns den Bundesligaspieltag einfach von hinten bzw. von vorne nach hinten einmal ausrollen. Lass uns mit dem Freitagsspiel anfangen. Der VfL Bochum hatte das Freitagabendspiel, Flutlicht, Kastropper Straßenfußball. Es war eigentlich alles perfekt angerichtet, um ja die ersten 3 Punkte in der Saison zu holen.
Absolut, du hast die wichtigsten Fakten schon zusammen beschrieben. Ja, Freitagabend, ich habe mich richtig auf das Spiel gefreut. Wir alle wissen, was wir bekommen, wenn an der Kastropfer Straße das Flutlicht angeht. Und ich muss sagen, gerade in der ersten Halbzeit wurde ich persönlich nicht enttäuscht als Bochum-Fan. Ich habe einen sehr, sehr dominanten VfL gesehen, vielleicht sogar die ersten oder ja, die 45 Minuten, die besten in dieser Saison bisher. Wirklich die Mainzer, ja, nichts angeboten in der Defensive. Ist dann, muss ich auch sagen, nach 20 Minuten belohnt worden für den hohen Aufwand durch einen Elfmeter, den Kevin Stöger dann eiskalt verwandelt. Und auch nach dem 1-0 hat der VfL weitergespielt auf ein Tor. Da, klar, muss man sich ankreiden lassen, sicherlich, dass man das 2-0 nicht nachgelegt hat. Dann ist man eigentlich mit einem guten Gefühl, finde ich, in die Halbzeitpause gegangen. Und das ist dann eben, ja, wie es im Fußball typisch ist, du führst 1-0, hast alles in der Hand, belohnt sich aber nicht mit dem zweiten Tor. Und in der zweiten Halbzeit hat Mainz ein anderes Gesicht gezeigt, das muss man wirklich sagen. War voll drin im Spiel, haben dann auch ein Eigentor von Kevin Schlotterbeck provoziert. Ja, und dann war es erstmal bis dahin, würde ich sagen, ein ausgeglichenes Spiel.
Okay. Ja, Bo Svensson hatte dann nach einer halben Stunde schon ziemlich den Kaffee auf, hat da schon 2 Wechsel vorgenommen, hat das System ein bisschen umgestellt. Du hast gesagt, danach haben sich die Mainzer dann ein bisschen besser gefangen. Auftritt der Bochumer richtig gut. Thomas Letsch hat ja auch in der Anfangsformation ein bisschen durchrotiert. Gerade im Sturm war es ja dann unter anderem Buschinski, der da seinen Startelf-Einsatz in dieser Saison gefeiert hat für Pazencia und Förster hat er auch gespielt. Sprach auch alles für eine offensive Ausrichtung. Die Mainzer auch ein ganz schwaches Gesicht gezeigt und hinten heraus machte Kevin Schlotterbeck dann seinen Fehler wieder gut. Sein unglückliches Eigentor nach einer schönen Ecke von Stöger war es, glaube ich. Kommt da am ersten Pfosten schön zum Kopfball. 82. Minute, 2-1 Führung für den VfL. Und sah lange Zeit wieder sichere Sieger aus, drei Punkte. Mhm. Ja, und dann in der wirklich 96. Minute mega unglücklich. Eigentlich ein Freischuss schon fast geklärt und Ja, dann steht am 16-Meter-Raum Kraus frei. Alle werfen sich dazwischen, wird mega unglücklich abgefälscht. Riemann kann da auch nicht mehr wirklich reagieren. Ball geht über ihn drüber und die Mainzer jubeln am Ende. Für den VfL, ja, eine gefühlte Niederlage. Für die Mainzer, ja, schon ein gefühlter Sieg. Nach der ersten Halbzeit auch da noch mit dem Punkt aus Bochum wegzufahren, ja, schon glücklich.
Auf jeden Fall. Also da waren die Stimmen sich auch alle einig nach dem Spiel für den VfL. Klar, es fühlt sich an wie eine Niederlage. Dann gab es nach dem Spiel noch die Hiobsbotschaft, dass Ivan Ordez ja bis auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. Ja, Muskelverletzung, das schmerzt natürlich auch. Ja, du bringst dich einfach oder du hast dich einfach um den Lohn gebraucht, den du wirklich, du hast unglaublich viel investiert. Und ja, dann hinten heraus das so abzugeben, die drei Punkte, ist wirklich bitter. Aber du hast jetzt natürlich in den nächsten Wochen die Gegner, die unten stehen, vor der Brust. Und da bin ich schon optimistisch mit der Leistung, gerade erste Halbzeit, dass du da auch endlich den ersten Dreier einfängst. Vielleicht, was mich noch interessieren würde, die Szene vor dem 2-2, der Freistoß, verursacht von Toto Lusila. Da habe ich mich wirklich geärgert, weil das war, glaube ich, ein Foulspiel, du musst nicht so in den Zweikampf gehen, oder?
Nee, musste, ja, ist immer leicht hinterher gesagt, aber gerade mit seiner Routine kann man das, glaube ich, auch cleverer lösen und ist jetzt dumm gelaufen, dass daraus jetzt der Tor dann resultiert, noch unglücklicher, aber ja, sei es drum, der VfL jetzt, wie viel haben sie jetzt, 5 Unentschieden geholt in dieser Saison, war das ein oder andere Spiel bei, wo eigentlich auch 3 Punkte verdient gewesen wären, aber ich glaube, letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, 9. Spieltag, hatten sie den ersten Saisonsieg eingefahren. So langsam wird es dann aber auch wirklich Zeit. Gut, dass die Konkurrenz momentan auch nicht wirklich konstant punktet. Von daher, du hast die direkten Duelle angesprochen in den nächsten Wochen. Da kommen noch die ein oder anderen Gegner, unter anderem ins Ruhrstadion, wo dann auf jeden Fall gepunktet werden muss. Gut, dann lass uns mal mit Fabis, er hat uns 2 Sprachnachrichten zukommen lassen, mal mit der zweiten weitermachen. Da hat er sich nicht nehmen lassen und das, ja, ich nehme es mal vorweg, Schützenfest der Bayern zu kommentieren und zusammenzufassen. Und ja, da hören wir mal ganz kurz rein und dann sprechen wir noch 1-2 Sätze drüber. So.
Hier bin ich nochmal. Ich wollte einmal ein 8-0 kommentieren. Ich glaube, es war ein sehr, sehr interessantes Spiel, zumindest die ersten 45 Minuten, was die Bayern dann im zweiten Durchgang aufgezogen haben, in Form von, glaube ich, 37 oder knapp 40 Minuten 8 Tore zu schießen. Lag natürlich hauptsächlich daran, dass die Überzahl sich dann ausgespielt hat. Es war verdammt viel Platz auf dem Platz, so muss man es betrachten. Und ich glaube, dann ist es eine Situation, wenn die individuelle Qualität 1, 2, 3 Stufen letztendlich über der Darmstädter Qualität steht, dann war es einfach dann auch klug ausgespielt. Die Darmstädter hatten dann auch, glaube ich, nach dem 3, spätestens nach dem 4-0, war dann natürlich auch ein Stück weit der Kopf mit dabei. Und am Ende des Tages geht der FC Bayern mit einem 8-0 vom Platz, hat jetzt vorläufig auch die Tabellenspitze übernommen. Sollte man wirklich viel Bedeutung in den Sieg reinlegen? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, für die Bayern ist es jetzt ganz gut. Jetzt hast du fast eine Woche, dich auf das Topspiel vorzubereiten. Und das wird am Ende des Tages auch der Maßstab sein. Ich glaube, es fiebert dann auch zumindest der größte Teil von Fußball Deutschland auf das Spiel nächste Woche, Samstagabend hin. Und da wird sich zeigen, sowohl für den FC Bayern als auch für die Borussia, wo stehen wir oder was ist der aktuelle Stand. Und ich glaube, deswegen würde ich um das Spiel 8-0, glaube ich, auch einmal den Haken hintersetzen und es auch nicht zu hoch bewerten.
Ja, ein Schützenfest in der Allianz Arena, 8-0, viele der FC Bayern, Darmstadt 98 aus der Allianz Arena, 8 Tore in der zweiten Halbzeit. Fabi hat es schon angesprochen, sollte man jetzt auch nicht überbewerten. Wir machen es, glaube ich, auch relativ kurz, Sören. Die erste Halbzeit war schon etwas überraschend, ein ziemlich schwacher Auftritt der Bayern. Darmstädter mehr Pässe gespielt, ein paar gute Abschlüsse. Ja, dann 3 rote Karten innerhalb von einer Halbzeit. Beginnt mit Joshua Kimmich, der da den Ball vom 16-Meter-Raum vertändelt. Ganz bitter im Hinblick aufs Topspiel jetzt am kommenden Samstag gegen den BVB. Ja, und so ging es dann hin und her. Am Ende kamen die Darmstädter noch 2 rote Karten, jeweils durch individuelle Klasse der Bayern provoziert, jeweils zu langsam im Laufduell gelegt worden, letzter Mann. Ja, und am Ende war es dann in der zweiten Halbzeit nur noch, wie viel waren es dann, nur noch 10 gegen 9. Mhm. Und ja, da haben es die Bayern dann halt clever hergespielt, Platz breit gemacht, Tempo, individuelle Klasse gepaart. Und ja, nachdem das 1-0 dann durch Harry Kane gefallen ist, ja, lief ein Angriff auf den nächsten aufs Darmstädter Tor zu. Schuhen konnte im Darmstädter Tor einem schon richtig leid tun, hat da zum Schluss hinten raus sogar noch den einen oder anderen Ball gut gehalten, sonst wäre es, glaube ich, auch zweistellig ausgegangen. Aber ich glaube, die Bayern können es ganz gut auch einschätzen, hätten natürlich nach dem 3-0 auch sagen können, komm, wir schonen uns, aber man hat schon gesehen, dass sie schon Bock hatten dann.
Ja, absolut, die hatten Bock, auch die Jungs, die reingekommen sind, wollten Tore schießen. Ich glaube, wenn man Thomas Müller gesehen hat, mit welcher Energie er da noch, welche Energie er da noch auf den Rasen gebracht hat, trotz des klaren Spielstands, also das war, ja, klar, Höhe, brauchen wir nicht drüber reden. Irgendwann konnte Darmstadt auch nicht mehr gegenhalten. Ich glaube, das einzige Thema, worüber wir dann wirklich noch sprechen müssen, ist eben der kommende Samstag, wenn es gegen den BVB geht, ohne Kimmich und dann auch ohne Goretzka, also die komplette Mittelfeldzentrale, nicht zur Verfügung. Also das, da bin ich wirklich mal gespannt, wie Bayern das lösen will.
Das wird auf jeden Fall ja ein ziemlich interessantes Puzzle für Thomas Tuchel werden, wenn man sich so den Kader noch anschaut, wer da letztendlich noch spielen kann. Er stellt sich ja eigentlich fast von selbst auf. Ich gehe mal drauf ein, Masraoui wird wahrscheinlich dann die Rechtsverteidigerposition übernehmen. Und ja, Konrad Leimer wird dann auf jeden Fall im Mittelfeldzentrum gesetzt sein. Ist halt die Frage an seiner Seite, ob Jamal Musiala zurückgezogen wird. Gehe ich jetzt mal von aus, dass man Thomas Müller vielleicht davor setzt, mit dann Coman und Sané und Harry Kane dann vorne. Dann hätte es das eigentlich schon relativ gut aufgefangen, aber dann darf da bei dem Spiel auch nicht mehr wirklich was ja, schief gehen. Viele Optionen hast du dann gerade auf der Position dann auch nicht. Goretzka wird sich mit Sicherheit es nicht nehmen lassen und zumindest auf die Bank setzen. Und ja, schauen wir mal. Da freuen wir uns auf jeden Fall schon mal sehr drauf auf das Spiel. Comeback Manuel Neuer noch hören?
Super, ich habe mich wirklich gefreut. Klar, wir können viel über die Verletzung, wie das alles passiert ist. Aber ich glaube, Manuel Neuer zurück auf dem Rasen ist das Vorbild gewesen vieler, vieler jungen Torhüter vor einigen Jahren. Hat das Spiel revolutioniert. Jeder wollte so spielen wie Manuel Neuer. Und jetzt ihn wieder zurückzusehen, hat mich wirklich gefreut. Ob er dann wieder zu alter Stärke kommt, das wird man nicht herausfinden, wenn man gegen Darmstadt spielt, sondern dann eben auch, wenn es konstant ja, auf Top-Niveau geht. Aber ich glaube, für alle Fans super, dass Neuer wieder zurück ist.
Ja, und dann direkt die Feuertaufe dann am kommenden Samstag. So, Samstagnachmittag, Borussia Park, Borussia Mönchengladbach nach dem wirklich desaströsen Auftritt in der letzten Woche beim 1. FC Köln gelingt den Gladbachern endlich im fünften Heimspiel der erste Saisonsieg zu Hause. Komplett anderes Gesicht gezeigt, die Mannschaft von Seoane. Sofort gut im Spiel drin gewesen, aggressiv gepresst, schnell nach vorne gespielt, gute Chancen rausgespielt, verdient in Führung gegangen. Bis kurz vor der Halbzeit, nach dem 1-0, kann man den Gladbachern, glaube ich, vorwerfen, dass sie die ein oder andere gute Chance haben liegen lassen und dann ja, wirklich aus dem absoluten Nichts von den Heidenheimern war bis kurz vor der Halbzeit eigentlich überhaupt nicht zu sehen. Fangen sie sich dann aus einer eigenen Ecke, ein Konter ging dann blitzschnell und über Kleindienst, ein Konter. Und dann kassieren die Gladbacher durch Dinci dann hinterher im Nachschuss den Ausgleich. Aber in der zweiten Halbzeit geht die Borussia dann auch wieder früh in Führung. Nach einer Honorarecke ist dann ein Eigentor der Heidenheimer und von da an ja, haben sie Gladbacher eigentlich auch gut runtergespielt, auch weiterhin gut gegen den Ball gearbeitet, immer wieder die ein oder andere Kontersituation ausgespielt. Danach, die letzte Viertelstunde, die Gladbacher so ein bisschen das Spiel aus der Hand gegeben, kamen die Heidenheimer mit vielen Flanken immer wieder gefährlich vor das Gladbacher Tor, die aber wirklich, ja, muss man schon sagen, leidenschaftlich verteidigt haben und am Ende dann doch schon verdient die 3 Punkte zu Hause behalten.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das, was man Gladbach vorwerfen kann, gerade in der ersten Halbzeit, dass sie nicht das zweite gemacht haben. Im Vergleich zum Derby, klar, da musste man jetzt auch ein anderes Gesicht zeigen, aber es war eine bessere Leistung. Es war ein Kampfsieg. Ich glaube, das kann man vielleicht auch mitnehmen für die nächsten Aufgaben, dass du wirklich ja auch zeigen wolltest, dass du gegen direkten Konkurrenten gewinnen kannst. Wir brauchen nicht drüber reden. Die Qualität ist auch da bei Gladbach. Aber das war schon gut. Und Heidenheim, klar, haben die erste Halbzeit sicherlich verschlafen. Und in der zweiten Halbzeit auch. Ich glaube, das ist das, was man von Heidenheim in dieser Saison auch weiterhin erwarten kann, dass sie es jedem Gegner schwer machen, dass man sie nie abschreiben darf. Letzte Viertelstunde war wirklich gut. Vielleicht ein 2-2 wäre auch noch in Ordnung gewesen, aber das war schon ein absolut verdienter Sieg für die Gladbacher, die das gerade eben dann auch mit Blick auf das vermasselte Derby ganz gut gemacht haben.
Mhm. Aber so bei den Gladbachern, um vielleicht nochmal kurz auf die einzugehen, sind jetzt auf Platz 11 mit 9 Punkten. Ich glaube, bei den Gladbachern wird es auch die nächsten Wochen und auch die ganze Saison immer mal wieder so Phasen geben, so 2-3 Spiele, wo überhaupt nichts kommt oder wenig Punkte geholt werden. Dann kommt mal wieder so ein Dreier plötzlich mit da rein. Das ist so ein bisschen Niemandsland in der Tabelle. Ne? Weder nach unten dieses Jahr wirklich, glaube ich, doch ja. Zu gut. Aber um wirklich einen Anschluss an die Conference-League-Plätze herzustellen, dann doch ein bisschen zu wenig.
Ja, ich glaube, das wird eine total langweilige Saison für Gladbach, dass sie da im Mittelfeld festhängen. Wenn man sich die Mannschaften, die über Gladbach stehen, anschaut, da muss man ja auch sagen, also das auch, ist auch klar, dass sie über Gladbach stehen. Klar, du hast jetzt Augsburg vielleicht noch auf Platz 10. Aber sonst sind das Mannschaften, die im Moment nicht auf dem Niveau spielen, wie Gladbach besser sind. Und ich, von daher würde ich das auch im Moment als einen absolut Tabellenplatz einordnen, der in Ordnung geht. Ja, Platz 11, 9 Punkte. Bis da mit Mannschaften wie Bremen und hast Augsburg, wie gesagt, noch in Schlagdistanz. Also das ist das, wo ich Gladbach auch in die Saison einordnen würde.
Hm. Und das werden wahrscheinlich am Ende der Saison, kann man dann vielleicht dann auch sagen, dass das dann eine Platzierung ist, die für die sogenannte Übergangssaison auch wirklich am Ende vielleicht auch alle unterschreiben werden. Ne? Ja, kommen wir zum nächsten Samstagsspiel. Auch wieder ein ziemlich brisantes Spiel gewesen, ging ziemlich heiß her. Der FC Augsburg, da hat sich der Trainerwechsel auch schon bezahlt gemacht. Zweites Spiel in Serie, auch wieder nach Rückstand gewonnen. Nach Rückstand und 6 Punkte jetzt aus den letzten beiden Spielen geholt. Richtig guter Heimauftritt der Augsburger gegen den VfL Wolfsburg.
Super, ja. Also haben angeknüpft, glaube ich, aus der Vorwoche, wo sie auch Moral gezeigt haben, es nicht wieder zu erkennen zu der Mannschaft unter Enrico Maaßen. Wirklich gut. Also wir haben viel immer erzählt, ja, die haben eigentlich eine gute Bundesliga-Qualität. Jetzt bekommen sie es endlich auf den Rasen. Ich glaube, ersten 20 Minuten würde ich schon sagen, dass sie ein gutes Heimspiel gemacht haben, auch wenn Wolfsburg mehr vom Spiel hatte, ja, aber sie haben sich dann ein Tor aus dem Nichts erzielt, das aber auch irgendwie sich erkämpft, weil sie voll in der Partie waren, haben die Zweikämpfe angenommen. Ich glaube auch im Vergleich zu den Auftritten unter Enrico Maaßen war das ja auch immer so ein Thema, dass man nicht so wirklich gegenhalten konnte. Allerdings nach dem 1-0 hat dann Wolfsburg das Spiel weiterhin übernommen und sie haben sich dann auch reingekämpft, haben das Spiel gedreht, einmal durch Jonas Wind und danach direkt kurz vor der Halbzeit das 2-1 durch Lovro Meier. Ich glaube, mit dem Spielstand in die Kabine zu gehen, das war schon in Ordnung für Wolfsburg, weil sie bis dahin gut gespielt haben. Und in der zweiten Halbzeit, muss ich auch sagen, wie in der letzten Woche, hat Augsburg sehr, sehr gute Moral gezeigt und sich zurückgekämpft.
Ja. Gerade du hast ja angesprochen, die zweite Halbzeit nach der 2-1-Führung, die ja dann schon etwas glücklich zustande kam, wurden da zweimal mehr oder weniger eingeladen von den Augsburgern durch Fehlpässe und ein unnötiges Foul da von Dorsch an Zwanberg, wo der Elfmeter daraus resultierte, konnten die Wolfsburger ihr Glück wahrscheinlich kaum selbst fassen. Aber in der zweiten Halbzeit, Niko Kovac konnte es hinterher auch nicht wirklich erklären, auf einmal das komplette Spiel aus der Hand gegeben, der VfL in der zweiten Halbzeit ja so gut wie gar keine Entlastung mehr aus der eigenen Hälfte geschaffen. Die Augsburger angerannt, ein Ball um den nächsten Flug vors Tor. Und am Ende war es dann Bornau in der 80. mit dem 2-2-Eigentor. Also wie er da klärt, ist für mich immer noch, aber da hätte, glaube ich, auch von der Kommunikation her, vom Torwart her einfach kommen, lass durchgehen. Dahinter war ja auch gar nicht mehr wirklich, weil wäre meterweit ins Ausgegangen. Aber wie er den dann da reinmacht, schönes Eigentum, muss man auch erstmal so machen. Ja, mega unglücklich und quasi ein Doppelschlag dann. kurz danach schöne Flanke von Jago, der zuvor eingewechselt war, und auch der eingewechselte Engels da mit einem klasse Kopfballtor, ist ja auch nicht der größte, kommt da zwischen den VfL-Riesen da frei zum Kopfball, markiert das 3-2. Hinterher verlieren die Augsburger noch Udokai mit einem Platzverweis, aber ja, hauen bis zum Ende alles rein und am Ende von der Leistung her, vom Einsatz her, völlig verdienter 3-2 Erfolg zu Hause gegen die Wölfe, die auch ähnlich, ja, wie die Gladbacher so im grauen Mittelmaß der Tabelle verschwinden.
Ja, sie hätten ja mit an die Conference League Plätze ranrücken können mit einem Auswärtssieg in Augsburg. Und für Augsburg, klar, das war ein absoluter Befreiungsschlag. 11 Punkte, Platz 10. Den Abstand zu Platz 16 vergrößert. Und ich glaube, das ist wirklich auch das, was wir von Augsburg erwarten kann. Die Art und Weise, wie sie spielen, klar, ist immer schade, dass man einen Trainerwechsel dafür braucht, aber das macht wirklich Spaß. Auch wenn man so die Atmosphäre im Stadion gesehen hat, als sie das Spiel gedreht haben, da war richtig was los. Richtig begeisternde Fans. Und wenn es so weitergeht, glaube ich, können wir uns auch auf die nächsten Wochen freuen und uns das ein oder andere Spiel von Augsburg anschauen.
Ja, da wird wahrscheinlich wieder der eine oder andere Große vielleicht auch wieder mal stolpern und Punkte lassen. Ja, eine kleine Premiere gab es dann ebenfalls am Samstagnachmittag. Der bis dato zu Hause ungeschlagene VfB Stuttgart kassiert seine erste Heimniederlage zu Hause. Zuvor ja alle Spiele in dieser Saison gewonnen. Aber die TSG Hoffenheim setzt dafür ihren Auswärtslauf weiter fort, gewinnt ihr fünftes Auswärtsspiel, gab es zuvor jetzt auch noch nicht so häufig in Folge beim VfB Stuttgart. Makellose Auswärtsbilanz setzt sich fort. Am Ende kann man, glaube ich, ganz zum Schluss von einem wirklich glücklichen Sieg der TSG Hoffenheim sprechen, die aus ihren wenigen Umschaltsituationen in der ersten Halbzeit brutal effektiv waren. Unter anderem Wout Weghorst macht das 2-0, erste Saisontor. Grischa Prömmel hat das zuvor auf 1-0 gestellt. Die Reaktion vom VfB Stuttgart, wie die ganze Saison schon, nicht unterkriegen lassen. Mutig, offensiv, weiter nach vorne gespielt. Und die TSG auch gerade in der zweiten Hälfte wirklich an die Wand gespielt. Chance um Chance, das Spiel in der ersten Halbzeit hatte Undav noch die Chance, einen Elfmeter reinzumachen, den er dann ja leider selbst verschossen hat, nachdem er gefoult wurde. Da wären wir wieder bei der alten Weisheit, ne? Sollte man nicht machen, aber Sebastian Hoeneß hatte dahinter auch gesagt, dann nimmt er ihm gar nicht irgendwie übel, dass er es gemacht hat, hat sich gut gefühlt und für ihn war die Sache damit gegessen. Ja, traf dann noch in der zweiten Halbzeit zum 3-2 Anschlusstreffer. Am Ende haben die Tore gefehlt beim VfB, Auftritt war super, spielerisch stark. Ja, am Ende, ob man da sagt, Kirassi hätte den einen oder anderen gemacht, sei jetzt mal dahingestellt, aber ja, unglückliche Niederlage für den VfB auf jeden Fall.
Ja, unglücklich auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann der Mannschaft, wie du schon richtig gesagt hast, eigentlich nicht vorwerfen, außer dass die Tore nicht geschossen wurden. Es war ein super Auftritt. Und vom TSG muss man wirklich herausgeben, dass sie brutal effektiv waren. Man sieht auch jetzt wirklich, muss ich sagen, dass sie Wout Weghorst besser ins Spiel bekommen. Am Anfang der Saison war das ja nicht unbedingt gegeben, das wirkte noch so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Jetzt ist er, glaube ich, voll da, auch als Führungsspieler. Und im Moment, glaube ich, kann man bei der TSG nicht viel kritisieren. Platz 6, 18 Punkte sind voll dabei. Ich glaube, dass man sich in dieser Saison nicht unbedingt nach unten orientieren muss bei der TSG.
Nee, und auch jemand, der für mich ja eigentlich Man of the Match war, schon seit Wochen in überaus herausragender Form, Oliver Baumann, Elfmeter gehalten, ja, den er zuvor auch selber verschuldet hat, muss man dazu sagen. Paar Mal zum Hinten raus ganz, ganz stark gehalten. 3-2 sieht ein bisschen unglücklich aus, wo der Ball immer länger wird und gegen den Pfosten knallt. Aber alles in allem, Oliver Baumann, der TSG, da auf jeden Fall die 3 Punkte gesichert. Von daher, mal schauen, wie es bei der TSG dann im nächsten Heimspiel dann weitergeht. Da empfangen sie dann nämlich Bayer 04 Leverkusen. Die 2 Gesichter der TSG Hoffenheim. Ja, ein ziemlich trauriges Gesicht am Ende, am Samstagabend, Sören. Der erste FC Köln. Letzte Woche noch, ja, den vielleicht, ja, ganz wichtige 3 Punkte im Derby geholt. Bisschen Luft hat sich ja Steffen Baumgart verschafft, aber jetzt der Auftritt bei RB Leipzig, der ja sorgt schon für ordentlich Kopfschütteln und wie sagt man so schön, beängstigender Auftritt der Kölner.
Wahnsinn, hätte ich nicht mitgerechnet, gerade nach dem Derby-Sieg, dass sie so gehen, das Spiel gegen Leipzig gehen. Es war ja 2-3 Klassenunterschied, unglaublich viele individuelle Fehler schon ja im Anfangsphase des Spiels. Im Prinzip war das Spiel ja nach der ersten Halbzeit schon längst gegessen. Da hat Leipzig ja schon 4 Tore geschossen. Ja, es war ein Wahnsinnsauftritt. Also das war nicht Steffen Gaumgart und Köln, wie man es sonst kennt. Sie waren eigentlich überhaupt nicht da, haben den Gegner zu Fehlern eingeladen. Und was dann eben das Beängstigende ist aus meiner Sicht, ist, dass sie sich aufgegeben haben. Und das kennt man im Prinzip von der Mannschaft von Steffen Gaumgart auch nicht, dass sie sich so aufgegeben haben nach einer Halbzeit. Also das hat mich wirklich gewundert. Und klar, man kann gegen Leipzig verlieren, aber die Art und Weise, das war schon wirklich schwach.
Mhm. Also es ist angesprochen, also ist ja nicht die erste Mannschaft, die in Leipzig jetzt dieses Jahr zu Hause in Leipzig da die Hucke voll kriegt, aber Steffen Baumgart war mehr als bedient, sagte auch, ist mit seiner Mannschaft auch ziemlich hart ins Gericht gegangen, nicht Bundesliga tauglich, und er sagte, ja, wir haben, was ihm halt nicht gefallen hat, dass selbst nach einem 3-0 die Köpfe hängen gelassen werden, dafür steht er einfach nicht. Man muss sich weiter wehren und dagegen halten, mutig sein, ne? Und auch gerade die Taktik und gerade auch die fußballerischen wichtigen Elemente wie taktische Grundordnung, Disziplin an den Tag legen. Und da war ja beim FC ja in allen Belangen nichts davon zu sehen, ne? RB, ja, phasenweise, ja, beziehungsweise die Kölner phasenweise total überfordert mit dem Tempo der Leipziger, der individuellen Klasse, haben sie ja, ein Tor war ja schöner als das andere rausgespielt, ne? Viel zu weit weg gewesen von den Leuten, und Xavi und Openda konnten mit denen machen, was sie wollten in der Verteidigung.
Ja, dass sie diesen, wenn sie diesen Speed auf die Straße bekommen, RB, dass fast keine Mannschaft da mithalten kann, aus dem unteren Tabellendrittel, ist klar, aber wie du schon sagst, die Art und Weise, überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen, ja, auch vielleicht gar nicht die Bereitschaft gehabt, da mal eine Grätsche auszupacken. Ja, aber jetzt muss eine Reaktion her. Ich glaube, die nächsten 2 Spiele sind von entscheidender Bedeutung, auch in welche Richtung es stimmungstechnisch geht am Geisburgheim. Du hast jetzt 15.30 Uhr zu Hause in Augsburg und anschließend fährst du an die Castroper Straße. 2 Spiele, die du eigentlich aus Kölner Sicht auch gewinnen solltest, um da schnellstmöglich aus dem unteren Drittel rauszukommen.
Mhm. Macht sich jetzt wirklich, ist jetzt wirklich sichtbar, Sören, dass es wirklich trotz Sparkurs verpasst wurde, den Kader doch vielleicht in der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen besser aufzustellen?
Ja, ich glaube schon, dass nicht in jeder Position die Qualität doppelt da ist. Ich weiß nicht, inwieweit das noch ausschlaggebend war im Transfersommer, dass sie ja eventuell mit einer Transfersperre rechnen mussten. Klar war es dann auch ein Sparkurs, aber wenn man sieht, gerade auch wer auf der Bank sitzt, das sind sicherlich gute Spieler, aber ob es dann wirklich für die Bundesliga reicht, Farida Alidou zum Beispiel, vom HSV nach Frankfurt gewechselt, dort sich nicht durchgesetzt, jetzt per Leihe in Köln, ja, weiß ich nicht, ob das dann eben Spieler sind, die für den Klassenerhalt sorgen. Aber sicherlich, du kannst den einen oder anderen Spieler rausheben. Davy Selke, eigentlich ein guter Stürmer. Flo Kainz, letzte Saison überragende Saison gespielt. Aber dann hört es dann eben auch irgendwann auf mit Top-Bundesliga-Qualität. Und ich glaube, in dieser Saison kannst du um den Klassenerhalt gehen. Wichtig ist, dass alle bei sich bleiben. Keiner da irgendwie auseinanderbricht, gerade auch das Umfeld. Und was wir gesehen haben letzte Woche, wenn es darauf ankommt, ich glaube, dann kann diese Mannschaft schon abliefern. Klar, Leipzig ist nicht der Gegner, wo du die Punkte holst. Die Art und Weise war richtig schwach, aber jetzt die nächsten 2 Spiele, da kommt es drauf an.
Und gerade das Spiel, du hast angesprochen, gegen den FCA nächste Woche, das wird, glaube ich, ein ziemlich intensives, dreckiges Spiel werden, wo es ordentlich zur Sache gehen wird. Und da stehen die Kölner dann schon zu Hause mit dem Rücken zur Wand. Ne? Steffen Baumgart hat ja auch gesagt, ganz klar angesprochen, für uns geht es bis zum Ende um den Klassenerhalt. Also er weiß schon, was auf den FC in dieser Saison zukommt und zukommen wird noch. Also
Spannende Frage, Ja. Spannende Frage vielleicht noch im Winter, Lukas Podolski zurückhören?
Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, um auf solche Sachen zurückzugreifen. 5, 6 Jahre jünger vielleicht noch. Gestern war Christoph Daum in einer Talkshow. Er sagte auch, normalerweise müsste man auch Jonas Hector zu Hause rausklingeln und sagen, komm jetzt mit. Ne? Aber gut, die Zeiten sind auch vorbei. Es müssen einfach die 2, 3 Transfers, die wahrscheinlich jetzt im Winter getätigt werden, die müssen sitzen. Du musst gucken, dass du Qualität wieder irgendwie auf den Platz kriegst. Ich meine, in 9 Spielen 7 Tore geschossen, zeigt, glaube ich, ganz, ganz deutlich, wo der Schuh drückt. Das ist halt die Stelle, wo vorletztes Jahr ein Modest war, der die Tore da einfach alle reingedonnert hat. Ne? Waren halt auch 2 Jahre, wo vielleicht auch überperformt wurde von einigen Spielern, ne?
Ja, und wie gesagt, mein absoluter Klassenspieler, Elis Schiri, ich glaube, der fehlt den Kölnern auch, ja, gerade was Spielgestaltung betrifft. Erik Martel macht's gut, Jubicic eigentlich auch, aber das sind Spieler, die können Skiri nicht ersetzen. Wenn dann eben solche Zielspieler oder Keyplayer wegfallen, dann wird's halt schwierig. Und wenn du die nicht ersetzen kannst, das kann Köln nicht aufgrund der finanziellen Situation, ja, da muss man es irgendwie anders lösen. Und da ist natürlich dann jetzt Steffen Baumgart gefragt, dass er da jetzt die richtigen Lösungen findet.
Ja, jetzt haben wir mehr oder weniger über die ganzen Teams, die unten drin stecken, schon gesprochen. Sören, ich hau dir jetzt mal 3 Namen dahin. Tendenzmäßig kannst du ja mal sagen, wo du denkst, dass da vielleicht als erstes die Reißleine gezogen wird. Wir haben da Svensson in Mainz, dann haben wir unter anderem jetzt halt Baumgart in Köln und auch, nicht zu vergessen, wen haben wir noch hier, habe ich schon wieder vergessen, Urs Fischer bei Union. Boah. Meinst du, die sehen wir bis zur Winterpause noch alle auf ihren Stühlen sitzen?
Ja, 100%, weil ich glaube, das sind alles Vereine, die... die besondere Vereine sind und die den Trainern, die aktuell im Amt sind, relativ viel zu verdanken haben. Ich glaube, zumindest zur Winterpause wird es da keinen Trainerwechsel geben.
Da bin ich ja mal gespannt. Mal schauen, wie die Pokalspiele unter der Woche laufen, ob da der eine oder andere vielleicht dann doch langsam die Nerven verliert. Grund genug gäbe es ja bei dem einen oder anderen Verein. So, dann kommen wir zum Sonntagnachmittag. Da stand ein Spiel auf der Speisekarte, ein ziemlich gutes sogar. Die Dortmunder sich die letzten Jahre in Frankfurt bekanntlich immer schwer getan und auch jetzt am Sonntag, am Ende steht eine Punkteteilung in einem ziemlich abwechslungsreichen, unterhaltsamen Spiel. Trennen sich die Dortmunder von den Frankfurtern mit 3:3. Waren 2 unterschiedliche Halbzeiten, war alles dabei, strittige Szenen, Elfmeter, schöne Tore. Und am Ende, glaube ich, der BVB hat eine Reaktion gezeigt, ist 2-mal zurückgekommen nach Rückstand. Und die Frankfurter haben ein bisschen, kann man sagen, Pech im Spiel gehabt. Nach der 2-0-Führung haben sie sogar noch eine strittige Szene, wo sie vielleicht noch einen Elfmeter hätten kriegen können. Hätten müssen. Sie vielleicht auf 3-0 stellen können. Was sagen wir von dem Spiel? Der BVB hat mich schon unter der Woche überrascht in Newcastle. Ich war ja der festen Überzeugung, dass sie da auf jeden Fall eine Klatsche kriegen. Da haben sie einen wirklich sehr, sehr guten Auswärtsauftritt abgeliefert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt am Wochenende, da liegt es dann mal eben 2-0 in Frankfurt hinten.
Ja, und man muss wirklich sagen, um vielleicht das Positive herauszustellen bei Frankfurt, mit das Beste, was ich in dieser Saison von der Eintracht gesehen habe. Also unglaublich viel Wucht im Spiel. Omar Marmoush, glaube ich, auch im Moment in Form seines Lebens. Ein Riesenspiel gemacht. Erste Halbzeit war die Eintracht die klar bessere Mannschaft. Da hatte ich den Eindruck, dass der BVB auch ein bisschen überrascht war von der Leistung der Eintracht. Klar, dann ist vielleicht genau der Schlüssel gewesen. Dann hätte die Eintracht die Chance gehabt, das 3-0 zu machen. Da macht der BVB kurz vor der Halbzeit das 2-1, das war vielleicht dieser kleine Game-Changer im Spiel. Und in der zweiten Halbzeit hat der BVB ein gutes Spiel gemacht. Also das muss man wirklich sagen. Und unterm Strich, glaube ich, ein leistungsgerechtes 3-3. Wobei erste Halbzeit Eintracht besser war und in der zweiten Halbzeit dann der BVB.
Mhm. bei den Frankfurtern und der Mannschaft von Dino Topmöller sieht man, glaube ich, immer mehr von Woche zu Woche, dass da gerade die Defensive hatten sie bis dato ja wirklich schon gut hinten dicht gekriegt, dass gerade nach vorne jetzt auch ein Rädchen immer mehr ins andere greift. Ne? Also wie sie da quasi in der ersten Halbzeit, gerade die linke Seite, Benzebaini war ja mehr oder weniger nur körperlich auf dem Platz, da die linke Seite von ihm bearbeitet haben und immer wieder durchgekommen sind, wo auch die beiden Tore drüber gefallen sind. Das war schon richtig gut. Omar Mamouche, ja, hast du auch angesprochen?
Ja, ich glaube, dass der Vorteil an der Eintracht war, dass sie am Anfang der Saison relativ viele Spiele hatten. Das im Prinzip steht ja eine grundlegend veränderte Mannschaft auf dem Rasen, neuer Trainer, und das braucht seine Zeit. Und da war der Vorteil, dass du auch viele Spiele schon in der Qualifikation international hattest, dass sich diese Mannschaft besser findet. Die ersten Auftritte in dieser Saison waren wirklich schwach, aber jetzt sieht man wirklich eine Entwicklung, und das ist eine gute Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Auch die Zentrale mit Larsen, Skiri, Scheibi, der auch neu zur Frankfurter Eintracht gewechselt ist. Also das ist schon eine gute Mannschaft. Dino Topmöller hat ja auch immer gesagt, es braucht ein bisschen Zeit, und wir sehen wirklich gute Eintracht im Moment.
Ja, hinzu kommt jetzt, dass die Frankfurter, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, schon seit 15 Heimspielen zu Hause ungeschlagen ist. Also auch eine richtige Heimmacht. Zwar die letzten Wochen davor halt nicht immer mit schönem Fußball, aber der scheint ja nach und nach jetzt auch zu kommen. Ne? Skiri, absolut, hast du angesprochen. Richtig schöner Pass zum 3-2 auf Shaibi. Ja, wo Julian Brandt von Mats Hummels einen ziemlichen Einlauf bekommen hatte, weil er da wieder einen Hackentrick ausprobiert hatte, war dann aber hinterher, da seinen Fehler wieder gut gemacht. In Mittelstürmer-Manier hat er da den Ball dann schön nach einer Hereingabe über die Linie gedrückt. Ja, der BVB hat wieder zwei Gesichter gezeigt, würde ich sagen. Ne?
Ja, es ist irgendwie, zieht sich das im Moment so ein bisschen durch den bisherigen Verlauf. In vielen Spielen war es ja auch so, dass sie ja wenig Aufwand betreiben und dann trotzdem gewinnen. Jetzt gegen die Eintracht muss man sagen, sie haben schon, glaube ich, das wirklich auch alles reingelegt. Sie haben ein Comeback gezeigt nach einer guten Leistung in England. Und sie haben nicht verloren. Ich glaube, wenn man sich die Tabelle anschaut, sie sind voll da. Klar, Platz 4, aber du bist in Reichweite zu Platz 2 und Platz 1. Keine Niederlage in der bisherigen Saison. So viel gibt's nicht der Eintracht, dem BVB vorzuwerfen, dass man in Frankfurt mal Punkte lässt. Damit muss man, glaube ich, immer rechnen. Aber das, im Moment kann man nicht viel meckern beim BVB.
Nee, das stimmt, gebe ich dir vollkommen recht. Und ich hatte auch nach dem 2-0 auch da immer noch nicht den Eindruck oder das Gefühl, beziehungsweise hatte das Gefühl, dass der BVB da auch ohne Probleme wieder zurückkommen kann. Gerade im Offensivbereich, also dass da zwangsläufig immer mal wieder die Chance da ist, um einen Anschluss und einen Ausgleich dann herzustellen. Also die Reaktion, die der BVB gezeigt hat, Chapeau, hätte ich so jetzt ehrlich gesagt auch nicht mitgerechnet.
Einzig Thema vielleicht noch Niklas Füllkrug, ist noch nicht so richtig angekommen in Dortmund, oder?
Nee, hat ja, glaube ich, auch die frühe Auswechslung gezeigt, Mokoko ja dann reingekommen, der davor die letzten Wochen eigentlich auch so gut wie gar keine Spielzeit bekommen hat. Einwechslung hat sich natürlich bezahlt gemacht, macht einen 2-2 Ausgleichstreffer. Niklas Füllkrug, weiß ich nicht, oder ob er jetzt die letzten Wochen vielleicht schon ein bisschen überspielt war, jetzt mit Nationalmannschaft. Ich weiß es nicht. Ob von Aller hast du momentan gar nichts großartig gehört und gesehen. Aber ja.
Ja, ist auch ein ganz anders, glaube ich. In Bremen war das Spiel auf Füllkrug zugeschnitten, und jetzt beim BVB ist es eben anders. Und das wird sicherlich auch noch eine Zeit dauern, bis es da so wirklich klickt. Bei Haller muss man ja auch sagen, ist auch jetzt anderthalb Jahre, klar, mit der Erkrankung. Aber da hat man auch noch nicht so wirklich das Gefühl, dass er voll angekommen ist in dem System. Und vielleicht ist es jetzt die Chance für Moukoko, dieses vermeintlich große Talent, dass er jetzt den Durchbruch schafft.
Ja, zumindest können wir fest davon ausgehen, dass gerade am nächsten Samstag die komplette BVB-Mannschaft wieder richtig brennen wird, richtig heiß sein wird, gerade zu Hause im Signal Iduna Park, und den Bayern da auf jeden Fall einen heißen Fight anbieten werden. Ja, und dann kommen wir, das Beste vermeintlich, der Spitzenreiter kommt zum Schluss. Bayern 04 Leverkusen gewinnt auch gegen den SC Freiburg in der Höhe. Vielleicht nicht ganz so hoch wie letzte Woche mit 2-1. Aber gerade in der ersten Halbzeit ein absolut wieder mal total dominanter Auftritt der Werkself. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Drückten die Freiburger da ja wirklich ja, über die komplette erste Halbzeit wirklich in die eigene Hälfte. Einzig, was sie da verpasst haben, war dann, sich klare Torschancen rauszuspielen. Aber die Freiburger kaum mal hinten rausgekommen. Und ja, so war es dann am Ende, war es dann ja eine wirklich klasse Einzelleistung, Florian Wirtz. So Tore machen, glaube ich, nur ganz, ganz wenige Spieler. Mir fallen da vielleicht noch ein, zwei weitere ein, die solche Tore da machen. Wie er es da macht, Gulde da im 16er ausgetanzt, dann ins lange Eck eingeschoben. Also Weltklasse-Tor von Florian Wirtz, der ja schon unter der Woche international wirklich stark performt hat. Und ja, die Freiburger, die hatten einfach den Plan, haben sie ja hinterher auch gesagt, möglichst lange defensiv hinten stehen, hatten auch gar nicht großartig vor, nach vorne zu spielen. Ja, fangen sich dann etwas unglücklich in der 60. Minute das 2:0 durch Jonas Hofmann, dessen Schuss vom Pfosten am Rücken von Atubolu ins Tor prallt. Ja, dann kommen die Freiburger zurück, 70. Minute, Gulde nach dem Grifo, an der Grifo-Hereingabe, schön mit dem Kopf. Ja, und dann war es eine ganz leichte Phase, wo die Leverkusener mal so ein bisschen die Spielkontrolle verloren haben und die Freiburger auch ein bisschen gedrückt haben. Aber ja, momentan, die Leverkusener haben auch diese Phase überstanden. Und solche Spiele musst du dann am Ende auch erstmal gewinnen.
Ja, also ich hatte schon zur Halbzeitpause das Gefühl, irgendwie, wer soll diese Mannschaft schlagen? Weil das ist unfassbar gut, was Leverkusen im Moment spielt. Die Art und Weise, mit welcher ja, Dominanz ja aussieht, die Gegner einstellen. Ich glaube, teilweise waren es 80% Ballbesitz um den Dreh gegen eine Freiburger Mannschaft, die jetzt nicht unbedingt ja, Zweitliganiveau hat, sondern auch eine sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft ist. Aber das ist wunderbar, was Leverkusen spielt. Und klar, du hast die letzten 10 Minuten angesprochen, wo Freiburg ein bisschen mehr vom Spiel hatte, vielleicht auch ein bisschen Glück den Ausgleich sogar hätte erzielen können. In der vergangenen Saison hättest du diese Spiele vielleicht dann noch ja, abgegeben oder ja, einen Punkt oder zwei Punkte abgeben müssen. Aber jetzt, ich muss wirklich sagen, diese Mannschaft ist unglaublich stabil. Auch wenn es Wechsel gibt im Laufe des Spiels, du hast keinen Leistungsabfall. Also da, was Xabi Alonso da mit dieser Mannschaft macht, ist ja exzellent. Und nach wie vor, wer soll diese Mannschaft überhaupt schlagen?
Ja, richtig. Christian Streich war mit der Leistung hinterher seiner Mannschaft auch weitestgehend zufrieden. Zwei Situationen, gerade die Situation vom 2:0, da hat er gesagt, da fehlt vielleicht einfach ja, die Cleverness und einfach die Erfahrung. Ich meine, wer war es? Weishaupt, glaube ich, war es. Oder der an der Außenlinie hätte Wirtz dann faulen müssen. Rühl war es, glaube ich, ne? Rühl, ja. Genau. Faulen müssen, aber alles in allem, sagt er, ja, in der einen oder anderen Situation einfach zu brav gewesen. Aber gegen so eine Mannschaft, die momentan mit zu den Besten für ihn zu Europa gehört, von Europa gehört, kann man alles in allem mit zufrieden sein. Ein bisschen Glück vielleicht hinterher noch ein 2:2 mitnehmen, aber ja, das wäre mehr als unverdient, glaube ich, gewesen.
Ja, ich glaube, das ist im Moment auch nicht. Ja, ist auch nicht im Moment die Kragenweite, die Freiburg hat. Ich glaube, das haben wir letzte Woche gesehen in Bochum, wie groß da die Erleichterung ist, auch gegen Bochum mal zu gewinnen, beziehungsweise gegen so ein Kaliber zu gewinnen. Also ich glaube, jetzt nächste Woche ein Heimspiel gegen Gladbach, da sieht man so wirklich, wo der Sportclub steht. Und das im Moment Leverkusen, glaube ich, nicht das Niveau vom Sportclub Freiburg.
Nee, das stimmt. Gut, dann sind wir ja heute auch alleine schon ziemlich gut durchgekommen. Dann würde ich noch ganz kurz vorschlagen, wir haben ja am Dienstag und am Mittwoch anstatt Champions League haben wir diese Runde dann mal den DFB-Pokal in dieser Woche. Irgendein Spiel, Sören, was für dich vielleicht, da sind einige interessante Partien, wo vielleicht der eine oder andere Ausrutscher bei sein könnte. Ich sage jetzt mal zum Beispiel hier ein schönes Spielchen, Pauli-Schalke.
Ja, am Millerntor, Flutlicht, besondere Atmosphäre.
Ja, die Schalke am Wochenende, ja.
Ja, würde ich jetzt auch sagen. Schalke ist jetzt wieder in der vermeintlichen Erfolgsspur angekommen nach dem 3:1 und würde ich jetzt keinen Favoriten benennen können.
Mhm. Pauli momentan auch als Spitzenreiter sehr gut drauf. Auch ganz heißes Duell, auch wo wir gerade über den 1. FC Köln gesprochen haben. Beim 1. FC Kaiserslautern richtig schönes Traditionsduell. Ja. Also auf dem Betze 20:45 am Dienstag. Also da sehe ich auch nicht wirklich einen Favoriten. Also ist der Bundesliga definitiv nicht mit Favorit. Ja, was haben wir dann noch? Am Mittwoch haben wir, glaube ich, ja, Die Mainzer könnten eventuell in Berlin stolpern, da wäre vielleicht was möglich. Ja, die TSG Hoffenheim.
Die Bayern. Ja. Die Bayern in Saarbrücken vielleicht. Ja, man weiß ja nicht, auf welchem Platz Saarbrücken spielen kann, ob das Spiel überhaupt stattfindet. Da bin ich auch mal gespannt. Da hat es ja ordentlich geregnet. Ich habe das Spiel gesehen, Saarbrücken gegen Dresden, was ja dann abgebrochen werden musste. Also der Platz sah überhaupt nicht gut aus. Ob es dann überhaupt zu dem Aufeinandertreffen kommt, bin ich auch mal gespannt.
Und die ein oder andere Ausweichmöglichkeit ist ja, glaube ich, auch nicht zu bespielen. Da spielen auch andere Mannschaften gerade. Wäre natürlich vor, mit Hinblick auf den Samstag natürlich, ja, schon Wettbewerbsverzerrung, ne?
Eigentlich schon,
FC Bayern da nicht spielen müsste. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Brücker auf Teufel komm raus auf jeden Fall das Spiel spielen wollen.
Ja, also ich glaube, auf die Duelle im DFB-Pokal können wir uns freuen. Da sind einige, wie du schon sagst, einige spannende Spiele dabei. Mal schauen, welcher Favorit schon in der zweiten Runde rausliegt.
Ja, das stimmt. So, lieber Fabian, wir hoffen mal, dass wir das relativ gut gemacht haben. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht vergessen, deine eigentliche Lieblingskategorie, den Gewinner des Spieltages, wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Für mich ist es, auch wenn es am Ende ja eigentlich ein Kantersieg war, ist es trotzdem Harry Kane mit seinem Traumtor von der Mittellinie auch wieder bei dem Spiel Hattrick. Können wir mal Harry Kane nehmen.
Ja, ich bleib im Süden, ich bleibe auch bei den Bayern für mich. Ganz klar Manuel Neuer. Ich habe es vorhin schon angedeutet, auch für mich vor einigen Jahren absolutes Vorbild als Torwart. Ich habe noch den Zweikampf, ich glaube WM 2010 oder wenn nicht sogar EM 2008, Manuel Neuer gegen René Adler. Und da war ich immer auf der Seite von Manuel Neuer und ist ein überragender Torwart, was er in den letzten Jahren geleistet hat. Jetzt, dass er wieder zurück ist, richtig gut. Und für mich ganz klar mein Gewinner des Spieltags.
Ja, guck mal, besser kann es auch für den Fabi gar nicht laufen. Zwei Bayern-Spieler beim Gewinner des Spieltages. Um vorauszuschauen, wir haben es schon öfters erwähnt, unser Topspiel nächste Woche, wo wahrscheinlich das Hauptaugenmerk drauf liegen wird, wird definitiv Dortmund gegen Bayern sein. Und den Rest schauen wir uns dann mal an, wie die Spiele so laufen. Und dann wünschen wir dem Fabi auf jeden Fall einen guten Heimflug. Der ist, glaube ich, ab Donnerstag wieder im Lande. Hat heute noch das Monday Night Game beim Football, was er sich noch anschauen kann. Und ja, dann ist der Urlaub auch wieder vorbei.
Wird auch Zeit.
Ja. Wird auch Zeit, dass er wieder in unsere Runde kommt. Eine Folge konnten wir so gerade eben noch verkraften ohne ihn. Gut, so, und dann wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche.
Ja, gleichfalls.
Und dann hören wir uns wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, nächste Folge am Montag. Nächstes Wochenende sind, glaube ich, 3 Spiele am Sonntag. Da werden wir es dann wahrscheinlich ganz entspannt und gemütlich dann am Montag wieder zusammen aufnehmen. In gewohnter Runde dann.
Perfekt.
Gut, alles klar. Dann bis dahin mal.
Tschüss.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.